Ich möchte den Bibeltext zu der Predigt heute lesen. Den schreibt Paulus an die christliche Gemeinde in Korinth, 2. Korinther 4, die Verse 5 bis 15. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur treue Diener aus Liebe zu Jesus. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird uns auch etwas vom Leben des Auferstandenen sichtbar. Und weil wir zu Jesus gehören, sind wir unser Leben lang ständig dem Tod ausgeliefert. Aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Uns bringt der Dienst für Jesus andauernd in Todesgefahr. Euch dagegen hat er neues Leben gebracht. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Es ist derselbe Geist, der auch den Beter in der Heiligen Schrift erfüllte, als er sagte: Ich vertraue auf Gott, deshalb redete ich. Weil wir also an Jesus Christus glauben, müssen wir von ihm reden. Wir wissen, Gott, der den Herrn Jesus vom Tod auferweckt hat, wird uns genau wie ihn auferwecken. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Alle Entbehrungen aber ertragen wir für euch, denn je mehr Menschen das Geschenk der Gnade Gottes annehmen, umso mehr werden Gott danken und ihn über alles ehren. Amen.
Treffen. Wir leben immer noch, obwohl die meisten Ostereier abgehängt sind, in der nachösterlichen Zeit. Pfingsten ist noch nicht da, Himmelfahrt auch noch nicht, ist zwar in Sichtweite, aber eigentlich ist noch Osterzeit. Darum möchte ich heute noch einmal auf die Auferstehung zu sprechen kommen. Ihr habt es in den Versen eben schon so ein bisschen rausgehört, hier und da. Der Auferstandene ist natürlich bei den Jüngern und hier speziell bei Paulus immer wieder Thema. Wie verändert er unser Leben? Wie ist seine Gegenwart in unserem Leben zu spüren? Wie funktioniert das? Wie leuchtet der Auferstandene in uns auf? Und wie lebe ich sozusagen in dieser Kraft des Auferstandenen, wie man so schön sagt? Und was ist eigentlich von dieser Kraft übrig, wenn mein Alltag nicht rund läuft und vielleicht gerade eine Krise mein Leben schüttelt? Also, wie wirkt der Auferstandene in uns? Wie können wir Jesus aufleuchten lassen? Um die Lösung zu finden, möchte ich uns mal eine Frage stellen. Was macht eigentlich das Leben eines Christen anders als das Leben eines Menschen, der nicht mit Jesus verbunden ist? Ich gebe euch mal eine Minute, um euch kurz miteinander auszutauschen, mit eurem Nachbarn oder mit einem Hintermann, Hinterfrau. Was macht das Leben eines Christen anders als das Leben eines Menschen, der nicht mit Jesus verbunden ist? Was meint ihr? Tauscht euch mal aus, was habt ihr für Ideen? So, eine Minute ist schon um. Das war gar nicht so lang. Und jetzt kommt ihr gerade erst so richtig in Fahrt. Kleiner Hinweis übrigens, wir sprechen in der Gemeindeleitung immer mal wieder, Mensch, Kleingruppen, Hauskreise, das wäre doch klasse, wenn wir davon mal wieder mehr hätten. Kleinen Vorgeschmack habt ihr gerade gekriegt. Trefft euch, redet miteinander über Gottes Wort, genießt die Gemeinschaft. Es kommt immer etwas Gutes dabei raus. Also, jede Initiative, miteinander Gemeinschaft zu haben, auch mal unter der Woche, ist herzlich willkommen. Behalte das im Auge und setz das um. Über Jesus zu reden, über das, was wir mit ihm erleben, das motiviert, das trägt uns, das weist uns manchmal sogar einen neuen Blick in unseren Alltag oder in unsere Persönlichkeit. Was macht das Leben eines Christen anders als das Leben eines Menschen, der nicht mit Jesus verbunden ist? Ich hätte gerne natürlich überall zugehört. Ich sage mal so ein paar Allgemeinplätze, die man vielleicht als erstes so denken könnte. Vielleicht achten Christen mehr darauf, nette Menschen zu sein als andere Menschen. Hürde ganz niedrig. Vielleicht halten sich Christen mehr an biblische Gebote und an moralische Regeln, die anderen nicht so wichtig sind. Okay, ich denke, natürlich tun wir das, aber dann kommt mir der Gedanke, es gibt doch auch ganz viele Menschen, die nett sind, also wirklich nett sind, mit denen man gerne zusammen ist, die unbewusst biblische Gebote umsetzen und moralisch sehr konsequent sind. Wunderbare Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben. Also das kann eigentlich nicht der entscheidende Unterschied sein. Auch wenn es schön ist, wenn man das alles lebt. Also was macht den Unterschied aus zwischen Christen und Nichtchristen? Ich denke, der Unterschied ist, dass Christus in Christen lebt. Das geht nur mit Jesus. Es geht im Leben von Christen weder um sie selbst, noch um ein Ideal, noch um eine Religion. Es geht einzig darum, dass Jesus in ihnen aufleuchtet. Im Kolosserbrief lesen wir, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker, also uns, dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Nicht Gesetz, also Regeln oder Traditionen, so macht man das halt und das ist korrekt so. Christus in uns macht den Unterschied. Und er kann nur in mir aufleuchten, wenn ich mit ihm in Verbindung bin. Und zwar in einer besonderen Verbindung. Jesus ist wahrscheinlich die bekannteste Person der Welt, behaupte ich jetzt mal, ohne es geprüft zu haben, aber ich gehe davon aus, denn die Bibel ist das meistverbreitete Buch in der Welt und das Christentum macht ja einen sehr großen Teil der Menschheit aus. So könnte man meinen, die Menschen wissen ja Bescheid über Jesus oder die meisten oder viele oder genug, sodass er sich weiter ausbreiten könnte, dieser Glaube und dieses Vertrauen auf ihn, diese besondere Verbindung. Aber der historische Jesus reicht nicht. Wenn ich glaube, dass Jesus gelebt hat, dass es ihn als historische Persönlichkeit gibt, wenn ich ihn bewundere und nachmache, dann bin ich ein Fan, bestenfalls. Und das ist ein guter Anfang. Aber Christsein ist mehr als Fan sein. Jesus hat als historische Persönlichkeit diese Welt geprägt, ohne Frage. Seine Worte sind wunderbar und seine Lehre verändert heute noch Leben und so soll es sein. Und das besprechen wir ja hier jede Woche hier vorne im Gottesdienst oder wir untereinander. Aber andere Persönlichkeiten der Weltgeschichte haben auch viel bewirkt. Nur sie sind tot inzwischen, die meisten. Manche beeindruckende Persönlichkeiten leben natürlich noch, aber Das Schicksal ist ihnen vorbestimmt, auch sie werden sterben. Das Entscheidende bei Jesus ist, dass er auferstanden ist. Wir folgen nicht nur einer Idee oder seinem Vorbild, sondern ihm, dem Lebendigen. Denn er ist nicht tot. Er ist auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel, in die allgegenwärtige Dimension Gottes, die uns umgibt. Und von da aus wirkt er durch seinen Geist in uns, den Christen, und durch uns in diese Welt. Christen sind Christen, weil Jesus Christus in ihnen lebt und durch sie wirkt. Darauf kommt es an. Und dabei geht es gar nicht darum, dass wir irgendwie bessere Menschen wären oder wichtiger oder sonst etwas. Einfach mal diese Wirklichkeit betrachten. Christen sind Christen, weil Jesus Christus in ihnen lebt und durch sie wirkt. Darauf kommt es an. Und darum ist die erste entscheidende Frage: Wie werde ich Christ? Viele von uns wissen es, indem ich Jesus Christus in mein Leben einlade. Dafür muss aber eine ganze Menge Gerümpel aus meinem Herzen und meinem Leben raus. Sünde nennt das die Bibel. Alles, was nicht zu Jesus passt und mich von Gott trennt. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Ich muss ihm das alles geben, damit er es wegnimmt. Und was das ist, das merken wir schnell durch unser Gewissen und durch seinen Heiligen Geist, der uns mit unserem Blick und unseren Fingern darauf hinweist, was nicht zu ihm passt und eigentlich auch nicht zu uns passt. Meine Bitterkeit, meine Lügen, mein Egoismus, mein Neid und so weiter und so weiter. Gib das alles Jesus, damit er sich dir geben kann und du ihn aufnehmen kannst, wenn du das noch nicht getan hast. Mach einen Anfangspunkt mit ihm. Das ist der Anfang deines Christseins, dass du dein Leben ihm öffnest. Und das ist wichtig. Und dann geht es weiter. Dann lernt man von Jesus. Sein Geist beginnt uns zu prägen. Wir folgen ihm nach und machen ihn nach. Wir hören ihm zu, wenn er in den Evangelien spricht, und lernen von denen, die ebenfalls mit ihm unterwegs waren und sind. Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, aber auch Sabine und Klaus und Thomas und Joe und wie sie alle heißen. Ganz viel davon passiert durch Gebet, durch Lesen in der Bibel und im Miteinander in einer Gemeinde. Darum brauchen wir Gemeinde und darum brauchen wir Gemeinschaft. Christsein ist ein Teamsport. Der Geist Jesu ist unser Trainer. Wir brauchen andere Christen auch, damit sie uns tragen, wenn wir schwere Zeiten durchleben. Damit sie hoffen, wenn wir nicht mehr hoffen können, und weiter glauben, wenn wir nicht mehr glauben können, und beten, wenn wir Gebet brauchen. Das macht Gemeinde aus. Das macht gemeinsames Christsein aus. Wir werden nach der Predigt, wie von Rudi schon angekündigt, eine Gebets- und Segenszeit haben, in der wir für das beten lassen können, was uns beschäftigt. Vielleicht lässt du diesen Gedanken schon mal in dir kreisen und achtest darauf, ob der Heilige Geist dir etwas aufleuchten lässt, was du im Gebet mit anderen vor ihn bringen solltest. Wir haben also festgestellt, Christen sind Christen, weil Jesus Christus in ihnen lebt und durch sie wirkt. Und der Abschnitt, den wir von Rudi eben gehört haben im Schriftwort, ist von Paulus. Jesus war ihm begegnet und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Statt Christen zu verfolgen, hat er nach der Begegnung mit dem auferstandenen Christen ermutigt und gelehrt und Gemeinden gegründet. Ja, Jesus war vor ihm aufgeleuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann auch in ihm aufgeleuchtet. Und darum geht es ihm in diesem Abschnitt und auch davor und danach. Er macht klar, in diesen Worten, die wir gehört haben, dass es nicht seine Stärke und Überredungskunst ist, die den Unterschied macht und in Menschen wirkt. Es ist Christus. Er selbst sah sich nicht als stark, sondern als zerbrechliches Gefäß, wie er es formuliert. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Wir kennen dieses Gefühl der Zerbrechlichkeit auch. Es kommen immer mal wieder Zeiten, in denen wir uns schwach fühlen, nicht stark, nicht wirkungsvoll. Dann können manchmal auch Zweifel aufkommen, ob mit unserem Christsein alles in Ordnung ist. Ob wir genug beten, ob sich in unserem Leben oder unserem Denken etwas Sündiges angesammelt hat, was meine Nähe zu Jesus trübt. Das sollte geklärt werden, keine Frage, aber darüber hinaus kann sich das Gefühl der Schwachheit auch darum einschleichen, weil wir uns zu viel mit uns selbst beschäftigen. Wir leben in einer Zeit, deren Menschenbild davon geprägt ist, dass wir uns selbst in uns selbst finden müssen. Und es ist durchaus gut, wenn man guten Kontakt zu seinem inneren Menschen hat, wie man so schön sagt. Nur erlösen können wir uns nicht selbst. Das wäre der antike Gedanke der Gnosis, der heute wieder ganz aktuell ist, ohne dass wir es merken oder wissen. Finde dein wahres Ich in dir. Weil in dir etwas Göttliches ist, was so diese alte Lehre sogar noch über dem steht, der diese Erde erschaffen hat. Über dem Schöpfergott. Unser ganzes westliches Denken dreht sich um so eine Art Optimierung und Selbstoptimierung. Was bin ich? Wie wirke ich? Was werde ich? Und täuschen wir uns nicht, mit diesem Denken geprägt werden wir Christen. Das steckt ganz tief in uns drin, das steckt in unserem gesamten Gesellschaftssystem drin, alle Medien durchzieht es, es umkreist uns überall, dieses Denken. Finde dein wahres Ich in dir. Was bin ich, wie wirke ich, was werde ich? Und dann fangen wir an, unser Christsein zu optimieren, weil wir dieses Denken in uns tragen. Was bin ich? Kind Gottes, cool. Wer kann das schon von sich sagen? Das ist noch okay. Aber dann, wie wirke ich? Erlöst, ne? Ich muss erlöst wirken, fröhlich. Lächeln ist wichtig, um überzeugend zu sein. Was wäre das sonst für ein Glaube, wenn man nicht lächelt beim Erzählen von Jesus, wenn ich von ihm erzähle? Aber das muss ich ja, weil das gehört ja dazu. Also, wie wirke ich? Und was werde ich? Ja, heilig. Ein Nachfolger Jesu soll heilig sein, also muss ich mich zusammenreißen und heilig sein. Keine Sünde, bloß nicht. Nicht schwach werden. Und wenn doch, dann verstecken und lächeln. Und um wen geht es dabei? Wenn wir vielleicht ein bisschen karikiert, gebe ich zu, so ein Denken in uns finden. Um wen geht es dabei? Offensichtlich mehr um mich als um Jesus. Und wer wirkt in mir, um diese ganzen Dinge am Laufen zu halten und zu optimieren und hinzukriegen und dem Anspruch zu entsprechen, den ich meine, erfüllen zu müssen? Wer wirkt in mir? Ich, aus meiner Kraft, weil ich genau weiß, wie es sein muss. Und das läuft vielleicht eine Weile ganz gut. Und dann bin ich ein erfolgreicher Christ. Man sieht es mir an, du hast es weit gebracht. Aber was machen wir, wenn es dann mal nicht so klappt mit dem optimierten Christsein? Wenn wir die Gelegenheit eines Zeugnisses, meinetwegen einem Kollegen oder Freund gegenüber verpassen, wo wir ganz genau wussten, das war der Zeitpunkt, hier hätte ich den Namen Jesu ins Spiel bringen können. Oder wenn die Krise kommt, wenn Jesus uns nicht gebrauchen kann. Was ist mit meinem Christsein, wenn mein Leben mal aus den Fugen gerät? Beziehungen leiden, vielleicht zerbrechen. Beziehungen, die vielleicht zu einem ordentlichen Christsein dazugehört, vielleicht sogar meine Ehe. Was ist dann mit meinem Christsein? Vielleicht kommt Krankheit, vielleicht anderes Leid. Was ist dann mit meinem erfolgreichen Christsein? Optimiert. Strahlend. Was ist, wenn mein Alltag nicht strahlt, sondern eher dunkel ist und ich kaum meinen Weg finde durch das Dickicht des Alltags? Dann denken wir, was wir besser machen können. Was können wir optimieren? Wie kriegen wir das Ding wieder hin? Wie kriegen wir unser Christsein wieder zum Laufen? Und immer geht es um uns. Und falls du dich in dieser möglicherweise leichten Übertreibung etwas wiedergefunden hast, dann kann es sein, dass Paulus dir etwas zu sagen hat. Wir lesen im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel, Vers 5, nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Es geht gar nicht um uns. Es geht gar nicht um unsere christliche Performance, wie man heute sagt. Unsere Vorführung. Jesus ist der Mittelpunkt. Seine Liebe in uns. Darum geht es. Und damit möchte ich uns 4 Punkte erläutern, die uns helfen können, mit unserer Schwachheit und unserem nicht optimierten, dunklen Alltag umzugehen und Jesus trotzdem Ehre zu bereiten und darin sogar selbst Frieden zu finden. Dafür habe ich so ein Nachtlicht mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das, die Eltern unter euch. Das sind die Dinger, die man nach dem Urlaub immer neu kaufen muss, weil man sie überall vergisst. In allen Hotelzimmern und Apartments. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Ich habe einfach mal eins mitgenommen. Ein Nachtlicht hilft dabei, im Dunkeln den Weg zu finden. Und dieses Nachtlicht hat eine Besonderheit. Könnt ihr das sehen? Es leuchtet bunt und man kann die Farben auswählen. Jede Farbe steht für einen Gedanken, der unseren Blick von uns weg auf Jesus lenkt und auf seine Kraft und seine Möglichkeiten. Wir beginnen mal mit dem Roten, mit dem ersten Licht. Es steht dafür, sein Sterben ist auch unser Sterben. Die Christen in Korinth hatten Paulus mal verehrt, mal verachtet. Er war umstritten. Und tatsächlich gab es Streit und Paulus erzählte, wie schwach er sich oft fühlte, wie viel schief ging auf seinen Reisen und was für eine dürftige Figur er oft abgab. Er erzählt, wie wir es gehört haben, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Paulus verschweigt seine Konflikte und seine Schwierigkeiten nicht. Aber er bewertet sie nicht als Niederlagen oder Unzulänglichkeiten, sondern als Weiterführung von dem, was Jesus selbst hier auf Erden erlitten hat. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Weil wir zu Jesus gehören, sind wir unser Leben lang ständig dem Tod ausgeliefert, der Vergänglichkeit. Aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Wir haben so ein Bild, zumindest ist es so ein ganz, ganz tiefes Wunschbild. Wenn ich mich mit Jesus einlasse, dann wird alles gut. Ich glaube nicht, dass das immer so ist. Wenn wir uns mit Jesus einlassen, dann lassen wir uns auch mit seinem Sterben ein. Er passte nicht in diese Welt. Er war nicht von dieser Welt. Und wenn wir mit ihm zusammengehen, dann gehören wir auch nicht mehr in diese Welt. Dann leben wir aus einer anderen Kraft und Quelle und auf ein anderes Ziel hin. Und die Vergänglichkeit, mit der wir hier leben müssen, ist trotzdem noch Teil von uns. Und so passiert all das, was wir als nicht optimiertes Christsein betrachten würden. Die Auferstehungskraft Jesu kann im Grunde erst in uns sichtbar werden, wenn unsere Kraft eben nicht sichtbar ist und im Vordergrund steht. Im Gegenteil, gerade wenn wir schwach sind, kann Gottes Kraft und sein Wirken sichtbar werden. Das bedeutet nicht nachlässig zu sein. Es bedeutet, unsere Schwachheit anzunehmen und auf seine Kraft zu bauen. Er wirkt, nicht wir. Unsere Schwachheit ist für Jesus keine Überraschung. Sie ist seine Tür, durch die er unsere Mitmenschen erscheinen möchte. Darum, wenn wir uns selbst schon optimieren wollen, dann dadurch, dass wir in Schwierigkeiten nicht ständig über uns sprechen, sondern über Jesus und seine Möglichkeiten. Was wird daraus werden aus diesem Unfall? Was für Möglichkeiten stecken darin, wenn ich ins Krankenhaus komme, mit wem ich vielleicht ins Gespräch kommen kann? Und so weiter und so weiter. Perspektivwechsel. Nicht in die Falle laufen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und sich um sich zu drehen. Nicht, dass wir kein Mitleid annehmen dürfen oder solche Dinge, sondern dass wir uns nicht zum Mittelpunkt unseres Denkens und unseres Leidens machen, sondern überlegen, was Jesus für Möglichkeiten hat, die daraus erwachsen können. Darüber, dass wir mit ihm rechnen und an ihm festhalten, dass er uns wachsen lässt. Darüber sollten wir uns dann Gedanken machen, wenn irgend möglich, und uns gegenseitig daran erinnern, in aller liebevollen Art. Wir brauchen als Christen kein perfektes Leben. Wir brauchen nur den Glauben, dass Jesus lebt in uns und durch uns und über uns hinaus. Es geht um ihn, nicht um uns. Und wie er gelitten hat, leiden wir auch manchmal. Sein Sterben ist auch unser Sterben. Unsere Zerbrechlichkeit ist keine Schande. Sie ist eine Chance, dass Jesus sichtbar wird in seiner Kraft und Schönheit. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Sein Sterben ist auch unser Sterben. Das zweite Licht. Jetzt muss ich hier die richtige Farbe finden, soll grün sein. Unsere Schwachheit, also seine Zukunft, ist auch unsere Zukunft, heißt dieses Licht. Unsere Schwachheit erinnert uns daran, dass dieses Licht nicht das ist, um das sich alles dreht. Dieses Leben, was wir leben, nicht das ist, um das sich alles dreht. Ein neues Leben, die Auferstehung in Gottes neuer Welt wartet auf uns. Und so lesen wir, wir wissen, Gott, der den Herrn Jesus vom Tod auferweckt hat, wird uns genau wie ihn auferwecken. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Was ist das für eine Zukunft? Was ist das für ein Blick in die Zukunft? Wir sagten am Anfang, dass Christus in uns den Unterschied macht. Wenn wir glauben, dass wir mit ihm auferstehen werden, lässt uns das anders mit unserer Schwachheit umgehen, denn sie hat ja nicht das letzte Wort. Unsere Schwachheit hat nicht das letzte Wort. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind, an ihn glauben, ihm vertrauen, strahlt seine Zukunft auch in unsere Gegenwart, denn seine Zukunft ist auch unsere Zukunft. Und so können wir gelassen mit unserer Schwachheit, mit unserem Versagen, mit unserer Ungeschicklichkeit und sonst etwas umgehen. Ein drittes Licht. In Blau. Sein Dienst ist unser Dienst. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, hatte Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern gesagt. Jesus hatte die Kraft seiner himmlischen Erscheinung verlassen und war in die Schwachheit des Menschseins gekommen. Muss man sich auch mal überlegen, was das für ein Schritt war, in die Schwachheit des Menschseins zu kommen. Aus Liebe zu uns wurde er Mensch, wie wir. Und er blieb in dieser Schwachheit bis zum Schluss. Er befreite sich nicht vom Kreuz und holte nicht eine Legion von Engeln zur Hilfe, obwohl er es gekonnt hätte. Er wollte seinen Dienst zu Ende führen, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Er wusste, dass er gerade in der Schwachheit des Kreuzes Menschen zu sich ziehen würde. Gerade in dem Moment, als alle dachten, jetzt ist er gescheitert, konnte Gott wirken und die Welt aus Liebe mit sich versöhnen. Es war der wichtigste Moment der Weltgeschichte, wo alle dachten, hat nicht geklappt. Komplette Schwachheit, komplettes Versagen. Genau da war Gott am Werk. Er hatte seinen Jüngern vorhergesagt, wenn ich von der Erde erhöht worden bin, werde ich alle zu mir ziehen. Er ging bewusst in diese Schwachheit hinein, in diesen Moment des offensichtlichen scheinbaren Versagens, weil er wusste, Gott wird jetzt wirken. Und wir sollten darauf vertrauen, dass Gott auch so durch uns handeln kann und will, wenn wir uns unserer wenigen Möglichkeiten bewusst sind, wenn wir nicht auf einen glänzenden Auftritt vertrauen. Selbst wenn alles gut läuft, weil wir unser Bestes geben, ist es am Ende immer noch Gottes Kraft und seine Liebe, die Menschenherzen gewinnt. Es geht nicht um uns. Um seiner Liebe und seiner Kraft den Weg zu ebnen, fühlt sich unser Leben manchmal holprig an. Das stimmt. Wir lesen, ja, all das Schwere, das unser Dienst mit sich bringt, ertragen wir für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Jesus hatte diesen ganz klaren Blick auf das, was Gott durch ihn bewirken will und bewirken kann. Und das ließ ihn auch manche Schwachheit aushalten. Und selbst den Tod. Seien wir uns einer Sache bewusst. Wo Jesus hinkam, erschien das Reich Gottes. Wo Jesus hinkam, erschien das Reich Gottes. Gottes Herrlichkeit und Herrschaft. Er war Herr der Situation. Seine Kraft wirkte so, wie er wollte. Wo Jesus hinkam, wurde alles möglich, was Gott möglich ist. Das machte seinen Dienst aus. Und er tat es, weil er darauf achtete, was Gott durch ihn tun wollte. Ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich will, dass der Vater tut. Und weil wir gesandt sind, wie er gesandt ist, dürfen wir mit der gleichen Wirkung rechnen. Wo wir hinkommen, erscheint das Reich Gottes. Was für ein Gedanke. Wenn wir mehr auf Gott vertrauen als auf unsere Kraft, dann wird alles möglich, was Gott möglich ist. Darum sage ich immer wieder, wir bauen das Reich Gottes nicht. Wir leben darin und wir rechnen damit. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir sagen das immer so und ich weiß, was damit gemeint ist. Wir bauen das Reich Gottes, aber wir bauen es nicht. Wir leben darin und wir rechnen damit. Es ist unsere Wirklichkeit. Im 2. Korintherbrief etwas früher sagt Paulus einen unfassbaren Satz. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist. Sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Wir sind Teil seines Triumphzuges. Ist dir das bewusst? Und das hat nichts mit Stolz und wir sind besser als andere und diese ganzen Sachen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat damit zu tun, was du in deinem Herzen trägst. Eine gute, Jesusgemäße Art von Selbstbewusstsein. Ein aufrechtes Stehen in einer gefallenen Welt. Das Hoffnung macht, dir und anderen Menschen, und seine Herrlichkeit groß macht. Wir sind Teil seines Triumphzuges. Das sagt der gleiche Paulus, der seine Schwachheit nicht verbirgt. Darum lasst uns darauf vertrauen, dass Jesus auch durch uns tun kann, was immer er will. Es geht um ihn, nicht um uns. Sein Dienst ist unser Dienst. Und schließlich ein vierter Gedanke, wie wir und dass wir mit unserer Schwachheit Jesus Ehre bringen können. Dafür ein weißes Licht. Seine Herrlichkeit wird unsere Herrlichkeit. Christus ist das Ebenbild Gottes. Seine Herrlichkeit leuchtet in ihm auf. Erinnern wir uns an den Anfang der Welt. Gott beschreibt, dass er uns als seine Ebenbilder geschaffen hat. Nach seinem Bild schuf er sie als Mann und Frau. Gott wiederzuspiegeln ist unsere erste und wichtigste Bestimmung. Seine Herrlichkeit sollte durch uns und in uns aufstrahlen. Wir sollten ihn widerspiegeln. Das ist Menschsein, Gott wiederzuspiegeln. Wenn du dich fragst, was ist der Sinn und das Ziel des Menschseins, Gott wiederzuspiegeln, das ist es. Seine Herrlichkeit sollte in uns aufstrahlen. Und diese Herrlichkeit, diese Strahlkraft haben wir verloren, schreibt Paulus im Römerbrief. Aber seit der Auferstehung Jesu hat Gott eine neue Möglichkeit. Er sendet seinen Geist, den Geist Jesu, sobald sich jemand Gott zuwendet. Und dann kann Erstaunliches geschehen, lesen wir. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht und klarem Blick die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Es geht um ihn, nicht um uns. Wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst sind, wenn wir wissen, dass wir aus eigener Kraft nicht viel bewirken können für Jesus, dann sind wir frei, alles von ihm zu erwarten. Wir schauen ihn an und werden umgestaltet, sodass er immer mehr durch uns strahlen kann. Sein Wesen erfüllt unser Wesen. Sein Denken erfüllt unser Denken. Seine Entscheidungen erfüllen unsere Entscheidungen. Sein Tun erfüllt unser Tun. Sein Lassen erfüllt unser Lassen. Wir bekommen Anteil an seiner Herrlichkeit. Wir werden verwandelt in das, was wir eigentlich sein sollen. Menschen, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Das geschieht, wenn man dem Auferstandenen folgt, dem lebendigen Jesus. Das geht nicht, wenn wir uns für groß und wirkungsvoll halten. Aber wenn wir ihm das, was wir können und das, was wir hoffen, hinhalten, dann schon. Dann kann Jesus, der Auferstandene, sich durch uns den Menschen um uns zeigen. Wenn wir uns also kraftlos und verloren fühlen, dann haben wir diese vier Lichter, die uns verändern und leiten. Sein Sterben, seine Zukunft, sein Dienst und seine Herrlichkeit. Wenn wir uns schwach fühlen, können wir auf sie schauen und uns von ihnen leiten und trösten und ermutigen lassen. Christen sind Christen, weil Christus in ihnen lebt. Das macht nicht nur den Unterschied, das macht Hoffnung. Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und so lasst uns vertrauensvoll und erwartungsvoll sein und ihm unser Leben mit all den Höhen und Tiefen hinhalten. Und lasst uns darum bitten, dass er unsere Schwachheit nutzt, um sich selbst Ehre zu bringen und Menschen seine Liebe spüren zu lassen. Denn gerade wenn wir uns schwach fühlen, können wir Jesus aufleuchten lassen. Ich möchte uns einen Vers aus dem 2. Korintherbrief vorlesen, den ich eben ausgelassen habe, den wir auch nicht als Folie haben. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wenn wir ihn anschauen, werden wir verändert in sein Bild hinein. Wir werden gleich einige Lieder singen. Und währenddessen kannst du, wie gesagt, zu den Gebetsstationen gehen und Jesus all deine Schwachheit, all deine Fragen und all deine Ängste hinhalten. Erzähle, was dir fehlt. Erzähle, wo du meinst, zu kurz zu kommen, nicht das zu bringen, was du bringen solltest. Was du hoffst oder woran du leidest. Und dann bitte mit den Betern um sein Wirken in diese Situation, um vielleicht seine Korrektur, seine Ermutigung durch diese Situation. Deine Schwachheit kann eine Gelegenheit sein, dass er zu Ehren kommt. Denn es geht um ihn, nicht um uns. Amen.